Und das war dann halt ein Riesenproblem, weil ich natürlich die Europameisterschaft unbedingt schießen wollte und da auch gesagt habe, das funktioniert nicht, also das keine Chance, dass ich da nicht hinfahre, so ungefähr. Und
Treffer, 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 Gold! Und damit herzlich willkommen bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Die heutige Episode wird präsentiert von RWS. RWS, die Qualitätsmarke für Munition von höchster Präzision und Zuverlässigkeit, bietet Breiten- und Spitzensportlern Randfeuerpatronen und Luftgewehrkugeln für den perfekten Schuss. RWS R50 und RWS R10 liefern zuverlässig präzise Treffer und kleinste gleichmäßige Schussbilder. Darauf vertraut auch die Weltelite des Skisports. Denn wenn die Munition entscheidet, gibt es nur eine Wahl. RWS, your partner for gold. Und wie bei der letzten Episode mit Robin Walter geht es auch dieses Mal ums ganz Große, um Olympia. Denn wir sprechen mit Maximilian Ulbrich, der bei den Olympischen Spielen die Fahne der männlichen Gewehrschützen hochhält. Und während Robin eher ein ruhiger Zeitgenosse ist, ist Maxi redseliger. Sicherlich nicht das Schlechteste für den Podcast. Ihr erfahrt in den kommenden Minuten, wie Maxi seinen Karriereweg beschreibt, wie er die interne Olympia-Qualifikation erlebte und unter welch unglaublichen Umständen er Europameister 2023 wurde. Und natürlich kommen auch Wegbegleiter zu Wort und entlocken dem 23-Jährigen die eine oder andere Neuigkeit. Jetzt legen wir los. Dreht die Lautstärke auf, macht es euch gemütlich. Jetzt legen wir los. Hi Maxi.
Ja, hi Thilo, grüß dich, servus.
Wo du sagst, servus. Ich bin gerade in Wiesbaden auf der Bundesgeschäftsstelle. Wo bist du gerade?
Ich bin jetzt gerade aktuell bei meiner Freundin im schönen Südtirol, im Pustertal. Und sie hat morgen noch ihre letzte mündliche Matura-Prüfung und dann geht es wieder zurück in die Heimat.
Sehr gut. Wir nehmen auf am Dienstag um 18 Uhr. Ich weiß, du bist auch Fußballfan. Jetzt laufen gerade zwei Fußballspiele. Wie kam es dazu, dass du diesen Termin festgelegt hast?
Ja, also jetzt tatsächlich spielen ja gerade die Österreicher. Das hätte mich jetzt ja schon sehr interessiert. Wo wir den Termin festgesetzt haben, habe ich das nicht so wirklich bedacht oder auch nicht auf dem Plan stehen gehabt. Von dem her ist jetzt so, aber ich kriege bestimmt am Ende vom Spiel noch ein bisschen was mit.
Ich denke, ich auch. Wie verfolgst du die EM generell?
Ja, über den Fernseher halt oder wenn man gerade nicht schauen kann, im Live-Ticker auf dem Handy. Ich bin jetzt inzwischen nicht mehr so der Fußballfan, wie ich als Jüngerer mal war. Inzwischen hat das eher die NFL übernommen. Aber wenn dann doch Bayern spielt oder auch die deutsche Nationalmannschaft, dann verfolgt man das doch immer recht nah.
Und natürlich die Frage nach deinem EM-Tipp, wer wird Europameister?
Ja, schwierig. Ich glaube, dass die Spanier ganz stark sind. Ich hoffe natürlich, dass es Deutschland wird, aber ich glaube, da ist noch ein weiter und schwerer Weg bis zum Finale.
Genau, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall wissen wir, du warst Fußballfan, bist jetzt mehr American Football Fan. Vielleicht erzähl jetzt noch einmal, stell dich kurz vor, mit wem haben wir es heute zu tun, was müssen wir über dich wissen?
Ja, hallo an alle, die zuhören. Mein Name ist Maximilian Ulbrich, ich bin 23-jähriger Sportschütze in der Disziplingruppe Gewehr, Schwerpunkt Luftgewehr, aber auch Kleinkaliber 3 Stellung und schieß seit 2010 und habe mich jetzt dieses Jahr zu meinen ersten Olympischen Spielen qualifiziert und freue mich da natürlich riesig drauf, dass es dann halt Ende Juli dann auch losgeht.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Olympia, du bist der Olympiastarter im Bereich Gewehr bei den Männern. Wie zufrieden, wie stolz bist du darauf, dass du dabei bist?
Ja, sehr stolz. Ich glaube, man muss sagen, dass der Weg da hier nicht leicht war, sehr lang war vor allem. Und dass ich tatsächlich auch zwischenzeitlich in meiner Karriere da schon einmal noch viel, viel weiter davor entfernt war. Von dem her, dass ich mich grundsätzlich zurückkämpft habe und da jetzt stehen kann als Olympiateilnehmer, macht mich persönlich sehr stolz, auch wenn man da als Sportler ja immer recht bescheiden ist und das nicht so gern zugibt. Und jetzt freue ich mich natürlich riesig drauf und habe natürlich auch vor Ort dann halt Ambitionen, die ich natürlich dann erfüllen will.
Du beschreibst den Weg, dass er eben nicht leicht war. Vielleicht gehen wir darauf ein bisschen ein. Wie sah der denn konkret aus? Erzähl doch mal, wie die Qualifikation für dich für die Olympischen Spiele aussah.
Ja, die Qualifikation, sage ich jetzt mal, der ganze Weg ging ja eigentlich los 2023 am 10. oder 11. März, glaube ich, war das, wo ich den Europameistertitel im Luftgewehr Einzel gewonnen habe und damit eben auch den verbundenen Quotenplatz. Dann war ja das Jahr 2023 eben noch unter dem Stern Quotenplatzgewinner quasi. War auch anfangs nicht ganz klar, ob ich denn alle Wettkämpfe schießen darf oder ob man mich jetzt halt mehr rausnimmt, weil ich ja keinen Quotenplatz mehr gewinnen darf. Letztendlich durfte ich Gott sei Dank alle Wettkämpfe schießen, habe mich ja überall mit hier qualifiziert, was mir persönlich, glaube ich, auch ganz gut geholfen hat noch einmal. Und dann wurde eben ja die Olympia-Qualifikation entwickelt, also das sage ich jetzt mal Programm, wie es funktionieren wird. Das haben wir dann als Sportler mitgekriegt und haben uns natürlich mit dem, sage ich jetzt mal, anfreunden müssen, wenn man es so sagen kann. Ja, war ein langer Weg. Es ging ja los im Januar beim Weltcup in Kairo. Das war für mich sowieso recht schwierig, weil ich dieses Jahr auch bei der Polizei meine Abschlussprüfungen gemacht habe und habe meine Ausbildung da beendet. Und das war eben alles im Winter und habe dann auch Januar, dann hat am 25. meine letzte Prüfung gehabt, die praktisch mündliche. Habe dann am 26. glaube ich meinen Flug nach Kairo gehabt. Da dort dann schnell quasi Luftgewehr Mix und Luftgewehr Einzel geschossen. Und der Einzelwettkampf hat eben als erster in die Olympia-Qualifikation Neuzeit und bin dann im Anschluss direkt wieder heimgeflogen in der Nacht, weil dann in Dachau dann eben bei der Polizei wieder die Ernennung war zum Polizeimeister, die einfach auch beamtenrechtlich nicht verschoben werden kann. Deswegen habe ich quasi vorher und nachher zwei straffe und wichtige Termine gehabt, aber das hat ganz gut zwischen reingepasst und da hat auch die Absprache tatsächlich auch mit dem DSB, mit den Flügen und so weiter super funktioniert. Das haben wir ganz gut regeln können und habe dann auch die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und komme jetzt vollkommen auf meinen Sport konzentrieren, bin da vor der Polizei nochmal mehr freigestellt. Genau, und dann ging es eben weiter über die Europameisterschaft, die dann dieses Jahr wieder in Győr stattfand. Und der Wettkampf in Győr war dann quasi vom Vorkampfergebnis mal 2 multipliziert. Genau, Kairo war einfach normal mal 1. Und nach Győr ging es dann nach Baku im Mai, also es war Anfang Mai dann Baku. Der Wettkampf ist dann mal 3 genommen worden. Und jetzt eben am Ende Weltcup München, das quasi große Finale, ist dann mal 4 genommen worden. Das heißt, man hat im Endeffekt 4 Wettkämpfe mit 10 Ergebnissen und es ging ja immer nur um das Vorkampfergebnis, also keine Finalplatzierungen oder ähnliches. Und Mai, also für mich persönlich war es nicht leicht. Ich glaube, dass ich mich mental ganz gut darauf eingestellt habe, mit Hilfe von meinem Trainer oder unserer Psychologin oder anderen Faktoren oder Menschen. Und das hat sicherlich geholfen. Und von dem her ist es gut ausgegangen. Aber es war natürlich eine wahnsinnige mentale Belastung, das auch bis zum Ende über 6 Monate einfach durchzuhalten, diese Spannung. Und vor allem, weil man sich auch nicht halt auf gute Leistungen hat ausruhen können. In meinem Fall war ich noch die ersten 3 Wettkämpfe, war ich quasi alle 3 besser und habe einen gewissen Vorsprung gehabt, der aber ja dann quasi durch 4 dividiert werden muss, damit man quasi den effektiven Vorsprung in München hat. Und der lag dann bei 2,2 Ringen, was jetzt halt ja nicht wenig ist, aber durchaus schon einmal passieren kann. Und dementsprechend haben wir immer noch vollste Konzentration natürlich zeigen müssen. Und das war schon nicht ganz leicht, muss ich zugeben.
Und wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hast du auch noch gegen deinen Kollegen und Freund Maxi Dallinger geschossen. Wie schwierig ist das?
Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es anders ist. Ich habe das jetzt noch nie anders erlebt, in einem anderen Format oder gegen einen anderen Menschen. Ich kann bloß sagen, dass ich persönlich mit Maxi ja in Hochbrück ständig trainiere. Wir sind Trainingspartner, wir sind beide bei der Polizei. Wenn ich irgendeine Frage zu irgendwas habe, ist eigentlich meine erste Ansprechperson immer der Maxi, weil der auch schon länger in dem Geschäft ist, sowohl bei der Polizei als auch jetzt halt beim DSB, bei den Weltcups unterwegs und von dem her da auch mehr Erfahrung hat. Wir kommen sehr gut miteinander klar und das war natürlich dann schon schwer, weil man halt wusste, es ist nur ein Startplatz da und man muss sich gegenseitig quasi dann eliminieren. Und klar habe ich den Quotenplatz gewonnen ursprünglich auch, aber es ist ja auch nicht so, dass der Maxi jetzt ein leichter Konkurrent wäre. Von dem her war das, glaube ich, insbesondere auch dahin gesehen, eine ganz, ganz schwierige Situation für mich auf jeden Fall. Mit Maxi habe ich da selber noch nicht so geredet, wie es da war. Aber wir verstehen uns jetzt auch im Nachhinein immer noch super gut. Es passt alles und es hat unserer Beziehung auch keinen Schaden angetan. Von dem her bin ich da eigentlich ganz glücklich drüber.
Glücklich sind wir auch, dass du dich qualifiziert hast natürlich und bei Olympischen Spielen wieder dabei bist. Das stand vor einiger Zeit überhaupt nicht fest. Vielmehr warst du eigentlich in einer Krise, einer sportlichen Krise, wenn man das so sagen darf. Was war und wann los? Erklär mal.
Ja, also pass auf, ich muss mich kurz zurückdenken. 2019 war ich noch bei den Junioren, 2020 war ich auch noch Junior. Und dann musste ich mich quasi bei der Rangliste 20 für den Nationalkader 21 dann bei den Erwachsenen qualifizieren. Genau. Grundsätzlich war damals ja von mir der Schritt eben in Sportförderung bei der Polizei. Im September 2019 habe ich da angefangen. Das war ja eigentlich der Traum, den ich mir erfüllen habe können, weil ich sowohl den Beruf Polizist mir schon immer vorstellen habe können, wie dann eben in dem Zusammenhang das Profi-Dasein im Sport. War aber tatsächlich anfänglich nicht einfach für mich, weil die Ausgangssituation ganz eine andere ist als junger Sportler. Also davor war es immer so, man ist halt, man ist gerne an den Schießstand gegangen, man hat aber nicht müssen. Und wenn man sich einmal nicht qualifiziert hätte für Nationalkader, mei, dann wäre es wurscht gewesen. Also das ist halt dann einmal ja so. Ich habe zwar damals, Gott sei Dank, die Leistung immer so gebracht, dass ich bei den Junioren immer eine fixe Stütze war und auch bei den Höhepunkten immer mit dabei war. Aber es wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen, wenn das eben mal nicht so wäre. Und auf einmal macht man das dann quasi beruflich. Man fährt auch ins Training, weil man es muss, mehr oder weniger. Eben so war es am Anfang. Und gliedert sich dann in die Trainingsgruppe ein. Dann habe ich damals auch tatsächlich mit dem Trainer ein bisschen Probleme gehabt. Wir sind persönlich auch einfach nicht so Schuss gekommen, wir zwei. Das gab dann öfters einmal Reibereien, die für mich als jungen Sportler nicht easy waren, weil ich ja doch auch ein recht emotionaler Mensch bin und fui mir dann vielleicht ein bisschen zu sehr ans Herz nehmen. Ja, und dann kam so eins zum anderen und dann habe ich auch privat einen ziemlichen Rückschlag gekriegt und dann hat es eben 2020 nicht funktioniert, mich zu qualifizieren. Und habe mich da davor dann noch nicht so direkt erholt gehabt. In der Zeit ist halt auch immer, also ich sage jetzt mal, die Zusammenarbeit, klar, mit dem Trainer war schwierig, mit dem Verband war dann auch schwierig zu der Zeit. Das hat alles einfach nicht so zusammengepasst. Und dann ging das eben so weiter, dass ein zweites Jahr gekommen ist, wo ich keinen Nationalkaderstatus gehabt habe. Und eben dann auch ja quasi vor der Entscheidung gestanden bin, entweder es geht jetzt Nationalkader oder es ist vorbei, weil natürlich Polizei auch ja, ihre Richtlinien hat und du deinen Kaderstatus eben bringen musst, um die Fördervoraussetzung zu erfüllen. Und ich habe ja eh schon das Glück, dass bei der Polizei das möglich ist, dass du mal ein Übergangsjahr oder was kriegst. Ich habe Gott sei Dank zwei gekriegt. Das ist auch nicht alltäglich. Ja, und dann kam halt eben der Punkt, wo dann auch der Chef bei der Polizei mir eine Zielvereinbarung hingelegt hat, wo halt dann ganz klar definiert war, welche Ringzahlen ich schießen muss, wann ich wie oft ins Training gehen muss, in welchem Drittel ich mich bei Ranglisten und so weiter positionieren muss, um weitergemeldet zu werden und überhaupt die Chance zu haben. Ja, und das ist dann natürlich schon ein gewisser Druck. Das ist halt ja wie ein Messer, das da auf die Brust gesetzt wird. So entweder du funktionierst jetzt oder es ist vorbei. Und ich habe es dann Gott sei Dank in der Situation geschafft, mich auf die, sag jetzt mal, wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren. Ich habe gewusst, ich bin bei der Polizei in Ausbildung. Selbst wenn es jetzt mit dem Sport nichts mehr wert, dann muss ich heute in die normale Ausbildung wechseln. Ich bin aber mit meinem Berufsbild sehr glücklich. Ich mache das gern. Ich habe das auch inzwischen bei meinen Praktika gemerkt. Ich arbeite sehr gern als Polizist draußen in der Streife. Und von dem her war das schon mal ein Punkt, wo ich sagen habe können, hey, es bricht keine Welt nicht zusammen. Und noch dazu halt einfach ja, der Rückhalt der Familie, der extrem wichtig ist in so einer Situation, wo man dann einfach auch weiß, ja, quasi, ich probiere es jetzt einfach. Wenn es klappt, ist es schön. Und wenn es nicht klappt, dann ist es so. Dann geht aber mein Leben weiter. Und dann habe ich bestimmt ganz viel Spaß als Polizist draußen und auch meine Klasse bei der Polizei. Wir sind ja immer ein sehr kleiner, eingeschworener Haufen in einer Klasse. Also wir sind 9 Sportler und verbringen da ja Tag und Nacht dann immer zusammen. Und die hat mir da auch wirklich nur mal sehr geholfen und mich motiviert, dass ich da nochmal weitermache. Und genau, ich war nämlich eben schon an dem Punkt, wo ich daheim meiner Familie auf der Couch gesagt habe, hey Leute, so seid ihr mir besser, wenn ich aufhöre, so ungefähr. Weil die mich ja doch jahrelang immer sehr früh unterstützt haben, überall hingefahren haben, mir alles gekauft haben und so weiter. Und dann würde ich quasi, zwar nicht einfach so, aber halt doch den Schlussstrich dann ziehen. Und Mama, das Einzige, was sie wirklich von mir wollte, war dann, dass ich quasi im Verein dann die Jungen trainiere wenigstens oder so, dass das halt, dass das Wissen, das da ist, nicht einfach verloren geht. Ja, und genau an dem Punkt war ich schon und dann habe ich mich doch nochmal aufgerafft, habe es nochmal probiert. Das war dann damals von Ende Dezember bis August, bis die Rangliste rum war, dann auch wieder ein langer Weg. Aber
in welchem Jahr?
Das müsste 2021 Dezember war ich eben an dem Punkt, wo ich daheim auf der Couch geguckt bin. Und 2022, dann im August, bin ich ja deutscher Meister Luft geworden und habe mich dann auch für Nationalkader qualifiziert. Und genau, da war dann halt diese schwere Zeit dann auch wieder vorbei und dann ist stetig immer besser geworden. Genau.
Und vielleicht auch, weil ein wichtiger Mensch dann in dein Leben trat. Wolfram Weibel wurde dein Trainer, Bundesstützpunkttrainer in Garching-Hochbrück und Co-Trainer unter Bundestrainer Achim Fehlmann. Wolfram ist selbst zweifacher Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, vierfacher Olympiateilnehmer. Was zeichnet ihn aus? Was hat er gemacht, dass du besser denn je bist?
Also Wolfram ist, glaube ich, für uns alle in München vor allem ein Riesensegen gewesen, das muss man einfach mal so sagen. Wir sind alle mega zufrieden mit ihm und ich glaube, das belegen auch die Leistungen, die sich in Bayern dann entwickelt haben. Ich persönlich habe eben nur den Vorteil noch dazu, dass ich halt damals eben Schwierigkeiten gehabt habe mit Trainer und Wolfram dann eben neu kam und sich sein eigenes Bild von mir gemacht hat, sich nicht irgendwie anderweitig beeinflussen hat lassen. Und ich glaube, dass klar hat der Wolfram ein brutales Wissen fachlich gesehen, als auch natürlich jetzt hat was Einstellung, Mental und so weiter angeht. Aber primär zeichnet an Wolfram für mich eigentlich die Persönlichkeit dahinter aus, also der Mensch, der er ist und nicht zwingend der Sportler. Er war extrem erfolgreich und da gehört mehr dazu, als zu wissen, wie man schießt. Und ich komme persönlich mit ihm sehr, sehr gut klar. Ich komme mit ihm als Trainer sehr, sehr gut klar. Und ja, also ich traue mir ja zum Song, dass ohne einen Wolfram ich jetzt auch nicht da stehe, wo ich jetzt stehe. Deswegen bin ich ihm auch für die letzten ja, 2 Jahre knapp jetzt, die er jetzt bei uns ist, sehr dankbar, was er mit uns gemacht hat. Und genau.
Prima, du hast ihn sogar als Vorbild bezeichnet in einem Fragebogen. Und dieses Vorbild hat auch eine Frage an dich.
Ach Gott.
Die hören wir uns jetzt mal an.
Okay.
Hallo Maximilian, erzähl mir doch bitte mal, was ist eigentlich deine Lieblingssportart außer Schießen und Fußballtennis?
Ja, Also erst einmal muss ich sagen, dass ich das ganz witzig finde, wenn der Wolfram Hochdeutsch redet. Das war auch damals eben, wo er sich uns vorgestellt hat, hat er komplett Hochdeutsch geredet und das hat sich katastrophal angehört. Genau. Aber zu seiner Frage jetzt mal zum Kämmer. Er hat mich ja gefragt, was mein Lieblingssport ist, außer Schießen und Fußballtennis. Fußballtennis tatsächlich finde ich ganz cool, aber das hat ja dann einen witzigen Hintergrund noch. Ich weiß nicht, ob wir da später dann vielleicht noch drauf kommen. Deswegen habe ich auch so lachen müssen. Ja, mein Sportart, ja, tatsächlich würde ich jetzt fast sagen American Football. Also ich würde wahnsinnig gern selber spielen. Ich weiß, dass das nicht möglich ist. Das kann ich höchstens machen, wenn ich mal aufhöre. Weil das irgendeinem Trainer zu verklickern, glaube ich, wird schwer. Aber nichtsdestotrotz macht es mir extrem viel Spaß, das selber anzuschauen, das zu verfolgen, dann auch draußen mit meiner Freundin oder mit anderen Freunden dann zumindest mal einen Ball hin und her zu werfen, ein paar Routen zu laufen oder so. Genau, aber in einem Team selber spielen, das kommt halt leider nicht in Frage. Ja, genau.
Dann muss ich natürlich zum Fußballtennis doch die Nachfrage stellen, was hat denn den witzigen Hintergrund?
Ja, das war damals, ich glaube, was war das, 28. Februar oder sowas. Da haben wir in München ganz normales Training gehabt, jeder Mittwoch, wie er immer ist. Also zuerst Schießen, dann haben wir immer einen Kreativteil, 2 Stunden und dann eben einen Sportteil. Und in diesem Sportteil haben wir, ich glaube, erst Badminton gespielt oder so und im Anschluss dann Fußballtennis, vielleicht auch nur Fußballtennis, aber das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und ja, ich bin immer so, ich bin zwar in vielen anderen Sportarten jetzt nicht wirklich der Größte, aber ich probiere es zumindest immer und ich spiele dann mit vollem Körpereinsatz. War vielleicht eine ganz gute Idee. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau passiert ist. Ich glaube, ich probiere irgendwie zum Ball zu kommen, der recht weit weg war und bin dann irgendwie auf dem Hallenboden ausgerutscht oder so. Auf jeden Fall bin ich halt gefallen und auf meinem linken Handgelenk dann gelandet. Ja, und das hat am Anfang ein bisschen gestochen und ich habe mir so gedacht, ja, nein, passt schon, ist ja nicht so wild, spielen wir weiter. Und dann ja, weitergespielt und wir sind dann im Anschluss noch nach München gefahren. Da war so ein Filmfestival mit so Outdoor-Sportarten, war mega cool, war an Davids Idee. Und da hat es dann schon immer mehr angefangen weh zum Tor und ich dachte mir immer noch nichts dabei. Und dann bin ich heimgefahren, war dann recht spät in der Nacht und dann wollte ich eben die Haustür aufmachen, die Türklinke mit der linken Hand und habe da schon gemerkt, oh, das ist nicht so gut. Und habe dann eben dann im Bad, wollte ich dann meine Hosen aufmachen, also von der Jeans einen Hosenknopf und da ging danach fast gar nichts mehr. Und nachher habe ich mir schon gedacht, scheiße, das ist jetzt vielleicht doch nicht morgen gleich wieder vorbei. Und habe mir dann unten aus unserem ja, Verbandskofferzeug noch einen Verband rumgemacht, dass es wenigstens ein bisschen stabilisiert. Dann unten noch eine Säule noch reingeschmiert, also eine Salbe. Und genau, und dann war das halt so bis morgen. Und dann wollte ich eigentlich nach Hochbrück fahren, weil wir einen Olympiastützpunktvergleich mit Bad Württemberg gehabt haben. Und dann habe ich aber in der Früh schon an Wolfram angerufen und gesagt, Wolfram, das funktioniert nicht, keine Chance. Und bin dann eben nach München reingefahren zur Orthopädie und habe ganz, ganz kurzfristig eben einen Termin gekriegt, war dann dementsprechend auch sehr im Stress. An dem Tag war dann natürlich auch noch Streik von den öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt Katastrophe in München. Dann war ich natürlich so im Stress und so eine Verkehrskatastrophe, dass ich in der Ampel noch einen Auffahrunfall gehabt habe. War zwar nicht schlimm, aber trotzdem kacke in dem Moment. Ja, irgendwann war ich dann in der Orthopädie, die haben das dann geröntgt. Und dann ja, ist halt dann rausgekommen, dass das jetzt halt eben gebrochen ist. Also, oh, wie hieß der Knochen denn? Das war also im linken Handgelenk ein kleiner Knochen. Nichts Großes eben, aber tut halt höllisch weh. Und der war quasi fast gesplittert. Also nicht nur ein klarer Bruch, sondern schon ziemlich wild und ja, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das geheißen hat. Und dann sind wir halt vor dem Problem gestanden. Ja, jetzt war 1. März an dem Tag, wo ich in der Orthopädie war. Und weiß nicht, wann wir gefahren sind, aber halt 3-4 Tage später oder so. Also es wäre irgendwie...
Zur Europameisterschaft.
Genau. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wäre dann quasi Anreise nach Wiesbaden gewesen. Dann haben wir nochmal 2-3 Tage Vorbereitungslehrgang gehabt. Und dann im Anschluss eben von Wiesbaden aus dann nach Frankfurt und dann der Flug nach Tallinn. Und das war dann halt ein Riesenproblem, weil ich natürlich die Europameisterschaft unbedingt schießen wollte und da auch gesagt habe, das funktioniert nicht, also das keine Chance, dass ich da nicht hinfahre, so ungefähr. Und ja, so ist es dann halt gekommen und dann bin ich, glaube am nächsten Tag nochmal reingefahren. Und dann haben sie eben gesagt, ja, also sie haben sich das nochmal genauer, oder vielleicht war es auch noch am gleichen Tag, auf jeden Fall wollte die Ärztin die Hand dann quasi eingipsen, komplett. Und ich gesagt, na, ganz sicher nicht. Also, so schlimm kann es gar nicht sein. Und dann hab ich halt gefragt, ob es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, irgendwas, das abnehmbar ist oder so. Ja, und dann hat sie so geschaut und ja, dann hat sie schon auch was gefunden. Das war dann eben so eine, ja, wie so eine Gipsschiene, die aber halt auf und zu machbar ist und dann kann man das eben auch abnehmen. Ja, und dann war ich erst einmal zufrieden und dann ist das Handgelenk halt erstmal ruhig gestellt und ich habe das dann auch quasi Druck gehabt bis in, ich weiß gar nicht, ob ich in Tallinn dann ein Pad geschossen habe. Ja, auf jeden Fall, Mixed habe ich auf jeden Fall keins gehabt. Ja.
Also so wenig Schuss wie möglich gemacht.
Ja, genau. Also den Vorbereitungslehrgang habe ich gar nicht mitgemacht. Ich bin dann quasi am Vorabend vom Flug nach Tallinn, bin ich dann nach Wiesbaden angereist. Und ja, also es hat tatsächlich auch keiner gewusst, dass das gebrochen ist, außer der Wolfram und mir. Ja, von dem her war das immer ein bisschen schwierig, wenn mich jemand gefragt hat, was ist, weil es war ja offensichtlich was, weil sonst hätte ich ja keine Schiene nicht an. Und dann habe ich halt immer so, ich wollte halt nicht lügen, aber ich wollte auch nicht ganz die Wahrheit sagen, deswegen habe ich immer so, ja, so ein Mittelding gesagt. Und war ganz eigentlich eine witzige Geschichte jetzt im Nachhinein. Ich habe halt in Tallinn halt Schmerzmittel nehmen müssen, das wäre anders absolut nicht gegangen. Ich habe es gar nicht probiert ohne Schmerzmittel. Und habe dann eben, ja, das geschossen und es hat immer noch weh da. Aber es war aushaltbar zumindest. Mir war halt wichtig, dass ich immer noch, sag ich jetzt mal, bei der Sache bin, konzentriert sein kann. Also jetzt komplett zupumpen mit Schmerzmitteln wäre keine Option gewesen. Weil ich gesagt habe, heute lieber ein bisschen Schmerz aus. Und dann war das halt genauso ein Mittelding, das halt ganz gut passt hat, dass es schießbar ist, also dass der Schmerz nicht extrem ist, aber dass ich trotzdem halt noch voll bei der Sache sein kann. Genau.
Das ist ja wirklich dramatisch. Also man kann sich das nicht vorstellen. Ich meine, wie schwer ist das Gewehr? 3-4 Kilo, was dann ja auf deiner Hand liegt. 5 Kilo.
Ja.
Das dann zu bewältigen, weil du darfst ja auch nicht mit dem Schoner schießen, oder?
Nein, den musst du runter da. Ich darf auch kein Tape nicht oder so drauf haben, dass das ein bisschen stabilisiert. Das muss alles weg. Ich habe das halt bis zur Standbelegung dort gehabt und habe das dann halt runter da quasi kurz vor knapp so ungefähr und auch dann direkt wieder drauf da, wo ich fertig war. Und ja, ich habe halt auch beim Schießen selber schon aufpassen müssen. Also, dass ich keine, ich sage jetzt mal, unüberlegte Bewegung mit der Hand mache oder so, dass das alles immer sehr kontrolliert ist. Ich habe immer sehr langsame Bewegungen gemacht und habe das halt ja so wenig wie möglich bewegt und dann ging das schon.
Das ist ja nicht das Schlechteste bei eurem Sport. Und du hast ja in der Quali, glaube ich, deine persönliche Bestleistung geschossen und dann den Europameistertitel folgen lassen. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte.
Ja, genau. Also es war ja ein deutscher Rekord dann halt noch. Also quasi den eigenen Rekord, den ich ja beim H&N Cup noch davor aufgestellt habe, dann nur mit einem Zehntel gebrochen. Genau, von dem her war das alles mega, mega cool. Hat alles auch super passt. Und ein italienischer Freund ist dann hier noch gekommen, der Solazzo, Danilo und hat dann gesagt, ja, also er fühlt halt total mit mir quasi, weil ich halt 2 Zehntel unter dem europäischen Rekord war und so. Dann habe ich gesagt, hä, warum ist doch mir ist scheißegal. Also ich hab gerade mega gut geschossen, bin im Finale, was will ich mehr? Und dann am Ende habe ich dann mitgekriegt eben, dass die Italiener immer Prämien kriegen für so einen Rekord zum Beispiel. Und da wären ihm halt in dem Fall wegen 2 Zehntel dann irgendwie 3.000 Euro flöten gegangen oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich, warum er so traurig war.
Vielleicht ist es ja auch so, weil du in dem Fragebogen geschrieben hattest, du warst als Kind Stammgast in Krankenhäusern, dass du besonders geschult warst und schmerzunempfindlich. Kann das sein?
Ja, schmerzunempfindlich würde ich jetzt nicht sagen. Also es hat schon definitiv ordentlich weh, du. Aber in der Situation war halt einfach meine Aufgabe klar. Ich habe genau gewusst, was ich machen will, was ich machen muss, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Und das habe ich einfach beinhart durchgezogen, auch wenn es weh du hat. Es gab halt einfach nichts drumherum. Und ja, ganz witzig war es eben auch, weil ich in der Woche, bevor wir geflogen sind, auch noch bevor das mit der Hand passiert ist, habe ich irgendwann so einen Moment gehabt, wo einfach irgendwie so für mich klar war, dass ich Europameister werde. Also ich weiß nicht, woher das gekommen ist, warum das gekommen ist, ob das irgendwie nur eine blöde Einbildung war oder nicht. Aber selbst wenn es Einbildung war, irgendwann war der Moment da und das hat mir, denke ich, auch geholfen, weil für mich einfach immer klar war, dass ich das Ding am Ende gewinne. Und genau so habe ich das dann auch durchgezogen. Und ja, von dem her war das ganz cool.
Kann man so sagen. Auf jeden Fall wird es jetzt wahrscheinlich kein Fußballtennis mehr so oft geben, aber vielleicht eine andere Sportart. Und da hat eine liebe Kollegin von dir eine Frage dazu.
Hallo Maxi, ich habe das Glück, dir eine Frage stellen zu dürfen. Und für mich die allerrelevanteste Frage ist, wann kaufst du dir endlich ein Rennrad und welches wird's?
Ja, also welches Rennrad es wird, das kann ich ja schon mal gar nicht sagen, weil ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß zwar, bestimmte Firmen, die Rennräder machen, aber habe da keine Ahnung, welche da gut sind, welche jetzt halt für Sprint sind, welche für Ausdauer, keine Ahnung. Aber da habe ich ja glücklicherweise einige sehr, sehr informierte Menschen an meiner Seite, wie zum Beispiel jetzt halt eben Maxi oder Anna oder wie sie alle heißen, und die werden mir da sicher helfen. Und wann ich mir eins kaufe, ja, das ist auch eine gute Frage. Bis jetzt habe ich mich immer so ein bisschen davor gedrückt. Ich wollte zwar schon immer eins haben, weil ich das wirklich cool finde für einen Ausgleichssport und so weiter und auch mit den Kollegen dann vielleicht einmal nach dem Training einfach einmal eine Runde zum Fahren oder so in München. Aber bis jetzt habe ich es nie gemacht, weil es halt schon auch nicht so wenig Geld ist und ich das Geld bis jetzt halt immer anderweitig gebraucht habe oder besser investieren habe können. Dementsprechend ist es bis jetzt noch nicht so weit, aber nach die Spiele wird es da bestimmt einmal Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen und dann vielleicht auch irgendwo da das Richtige zu finden und ja, dann werden wir mal schauen, dass man sich da uns zulegen auf jeden Fall.
Die Anna stellt nicht nur gute Fragen, sie ist auch vor allem eine sehr gute Schützin. Gemeinsam mit ihr hast du in diesem Jahr den EM-Titel im Mixed geholt. Was ist das Geheimnis eines funktionierenden Mixteams? Ihr schießt ja auch in Châteauroux, also bei den Olympischen Spielen. Was ist das Geheimnis eines Mixteams und was ist vielleicht euer Geheimnis?
Ich glaube, grundsätzlich gut verstehen muss man sich als Mixteam nicht, weil am Ende schießt jeder...
Tut er aber hoffentlich.
Ja, ja, doch. Aber am Ende ist es ja doch so, dass jeder einfach für sich einen 30-Schuss-Wettkampf schießt und man steht halt nebeneinander, aber es beeinflusst ja nicht wirklich. Anna und ich haben ja damals auch schon in der Juniorenzeit miteinander geschossen. Da war es ja nur so, dass man dann im Finale zumindest immer abwechselnd hat schießen müssen. Da hat es dann schon gute Absprachen gebraucht. Ich war halt immer schon der Langsamere, deswegen war das immer so getaktet, wenn quasi Anna mit dem Kopf auf die Backe geht, nehme ich mein Gewehr rüber und wenn sie geschossen hat, lege ich meinen Kopf drauf und dann hat das immer funktioniert. Von dem her haben wir da einfach auch schon viel Erfahrung gemeinsam als Mixteam. Wir waren auch eigentlich oftmals sehr erfolgreich gemeinsam. Klar sind wir beide gute Individualsportler, Aber als Mixteam, glaube ich, funktionieren wir auch deswegen so gut, weil wir uns halt dann auch persönlich oder drumherum ganz gut verstehen und das eben auch schon lange miteinander machen. Und es ist auch so, dass jeder dem anderen einen Fehler verzeiht oder so. Also Dana hat mir da schon mehr verzeihen müssen als ich ihr. aber ich glaube, das macht halt auch ein gutes Team aus, dass wenn einmal einer einen Fehler macht oder einmal schlechter schießt, dann muss keiner Angst haben, dass er irgendwie noch blöd angemault wird oder dass das jetzt für den anderen ein Weltuntergang ist. Wir sind immer ein Team, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und von dem her ist der keiner dem anderen böse und ja, deswegen funktionieren wir, glaube ich, einfach ganz gut miteinander.
Das heißt aber automatisch auch, dass zwei gute Einzelschützen nicht unbedingt ein gutes Team ergeben.
Ja, nicht zwingend. Grundsätzlich glaube ich, wenn du als Nation zwei gute Einzelschützen hast, dann hast du immer ein gutes Mixteam auch, weil wie gesagt, jeder macht seinen eigenen Wettkampf. Aber ja, zwingend heißen tust du es auf keinen Fall. Aber es hilft natürlich schon extrem. Ja.
Wir haben ja von dir jetzt schon einiges gehört, vor allem auch von deiner sportlichen Krise, von Veränderungen, die in deinem Umfeld geschehen sind. Du hast aber vielleicht auch eigene Veränderungen noch vorgenommen und da kommt die nächste Sprachnachricht. Hör sie dir mal an.
Servus Maxi, da ist der Bruder Johannes. Ich hab da mal eine Frage an dich. Früher warst du ja mal sehr vergesslich und nicht so überlegt unterwegs. Ich denke da jetzt einmal an vergessene Backenstützen auf Meisterschaften oder vergessene Querkofferschlüssel im Hotelzimmer auf Ranglisten. Was hast du denn geändert, damit deine Vorbereitung jetzt so professionell ist?
Ja, also da ist jetzt natürlich der Hannes als mein Bruder ein bisschen prädestiniert. Der kann da natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. War ja selber damals...
Wir sind unter uns, Maxi, wir sind unter uns.
Ja, genau. er war ja damals auch selber eben auf die Ranglisten dabei, war ja auch im Junior-Nationalkader mit mir gemeinsam. Ja, also grundsätzlich war ich damals immer, ja, was heißt nicht immer, aber oft ein recht verplanter Mensch, war sehr vergesslich und ja, hab dann auch das ein oder andere Mal eben Dinge vergessen, die man durchaus braucht, um einen Wettkampf zu schießen. Wie eben jetzt, halt, was er gesagt hat, habe ich mal bei einer, ich glaube, ich weiß gar nicht, was war, Bezirksmeisterschaft oder Bayerischen Meisterschaft oder so, glaube eine Backenstütze für mein Kleinkaliber vergessen, weil damals hat man halt auch noch nicht alles dreimal gehabt und so und dann hast du das noch hin und her schrauben müssen und hast da halt wirklich dran denken müssen. Oder eben dann auch bei der Rangliste in Suhl, glaube ich, war das, wo ich meinen Schlüssel für meinen Querkoffer fürs Schloss im Zimmer liegen lassen habe und dann, ich weiß nicht mehr wer, aber irgendeiner ist Gott sei Dank dann nochmal ins Hotel gefahren und hat das geholt. ja, ich glaube, die Lösung mit dem Schloss ist deutlich einfacher, weil ich habe mir einfach irgendwann angewohnt, Zahlenschlösser zu nutzen, und zwar ausschließlich Zahlenschlösser. Da kann ich keinen Schlüssel mehr vergessen. Von dem her ist das Problem dadurch definitiv gelöst. Grundsätzlich glaube ich, wird man einfach älter, reifer und hat auch irgendwann weniger drumherum im Kopf, wobei das möchte ich jetzt auch gar nicht sagen, weil das stimmt eigentlich nicht, aber auf jeden Fall weiß man irgendwann durch die Erfahrung, was wichtig ist, was man braucht und ich habe mir inzwischen auch gewohnt, wenn ich irgendwelche Sachen nicht vergessen darf oder wenn irgendwas ist, dann stelle ich mir immer einen Wecker, der klingelt dann zwar öfters einmal, ich stehe da ganz oft dann auf Snooze noch, aber irgendwann mache ich es noch. Das mache ich mir jetzt zwar nicht, wenn ich irgendwas mitnehmen muss, sondern eher, wenn irgendwelche Termine sind oder so, die ich nicht vergessen darf oder wo ich an irgendwas noch denken muss zum Mitnehmen. Ja, aber ich hab inzwischen halt mein Zeug alles beieinander. Ich habe auch für einen Kleinkleber-Wettkampf, ich habe Gott sei Dank alles dreimal. Bin da auch meine Unterstützer sehr dankbar, die mir da Material fleißig zur Verfügung stellen. Und dann ist das alles geordnet im Querkoffer oder in der Schießtasche drin. Und wenn ich dann halt weiß, okay, jetzt fahre ich Kleinkaliber schießen oder jetzt fahre ich Luftgewehr schießen, dann schaue ich einmal, ob alles dabei ist und fahre dann los. Und das Einzige, wo man eigentlich aus der Tasche dann ab und zu mal Sachen raustut, ist im Winter, wenn man jetzt zum Beispiel nur Luftgewehr schießt, dann tue ich durchaus einmal die ganzen Hinterschäfte raus, Knienrolle raus, Munition raus und so weiter, weil es einfach ein absolut unnötiges Gewicht wäre. Ja, aber sobald dann die Kleinkaliber-Saison läuft, ist die Schürztasche eigentlich immer fertig gebackelt und da ist alles drin und genauso im Koffer ist alles drin. Von dem her, glaube ich, ist man da einfach mit dem zunehmenden Alter doch irgendwo schlauer und richtet sich das Zeug so zusammen, dass es passt.
Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen für die Olympischen Spiele machen, dass hier plötzlich was fehlt. Kommen wir zu den Olympischen Spielen, zu dem Top-Event, was dir kurz bevorsteht. Was bedeutet dir der Start in Châteauroux in deiner persönlichen Karriere?
Ja, sehr, sehr früh. Also ich habe jetzt halt ja doch die letzten zwei Jahre bei den Erwachsenen ein bisschen was erreicht gehabt. Aber trotzdem ist jetzt, glaube ich, die Qualifikation zu den Olympischen Spielen auch für mich persönlich eben unter dem Aspekt, wie das abgelaufen ist, wie schwer das für mich alles war, mein Karrierehöhepunkt, also das, wo ich auch, glaube ich, am stolzesten sein kann. Und ich freue mich riesig drauf. Und ich glaube, als Sportler, gerade in einer olympischen Sportart, lebt man auch immer mit diesem Traum, irgendwann mal bei den Olympischen Spielen sein zu dürfen. Das habe ich jetzt auch geschafft und dementsprechend, glaube ich, ganz viel erreicht, was sich jeder immer erträumt. Und ja, von dem her will ich das einfach alles genießen und natürlich am Schierstand mein Bestes geben. Das steht außer Frage, aber drumherum dann schon auch das einfach genießen und mitnehmen.
Was ich bei dir positiv finde, dass du nicht groß rumdruckst, wenn es um die Ziele geht, sondern du sagst, wenn ich schon dahin fahre, ich will natürlich jeden Wettkampf gewinnen. Hast du keine Angst davor, damit irgendwie auf die Nase zu fallen?
Eigentlich nicht, weil, wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, dass jeder Sportler das Ziel hat, einen Wettkampf zu gewinnen. Außer wenn ich natürlich weiß, dass ich gar keine Chance habe. Das ist ja dann ein ganz anders Battle Papier, aber ich habe in den letzten zwei Jahren, glaube ich, gezeigt, was ich kann, ich weiß, was ich kann und versuche damit natürlich auch selbstbewusst umzugehen und ich habe auch schon die Erfahrung eben gemacht, dass zum Beispiel damals beim Weltcup in Kairo 2023, war es so, dass ja noch im Finale quasi die ersten sechs dann ausgeschieden sind und dann gab es ja Gold Medal Match noch. Und wo fix war, dass ich im Gold Medal Match war, also ich bin da als Erster eingezogen, habe ich eigentlich schon gewonnen gehabt für mich, weil ich wusste, ich habe mindestens Silber sicher. Das heißt, es ist sowieso schon geil. Und dann war halt dieser gewisse Biss, unbedingt gewinnen zu wollen, der war einfach nicht mehr da. Und das Gleiche gab es dann auch nochmal bei den European Games in Polen, da wo ich ja gegen Solazzo dann verloren habe im Gold Medal Match. Klar habe ich am Ende zweimal Silber mitgenommen, was mega gut ist, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin. Aber es hätte vielleicht anders sein können, wenn ich da mit einer anderen Zielsetzung hingegangen wäre. Dementsprechend habe ich da einfach aus den Erfahrungen für mich eben was gelernt. Und ich will einfach natürlich, wenn ich einen Wettkampf starte, diesen auch zu gewinnen. Das gelingt logischerweise nicht immer, ist klar. Die Konkurrenz ist auch extrem stark. Aber wenn ich gleich von Anfang eben schon sagen darf, ich möchte nur ins Finale zum Beispiel, dann oder halt eben jetzt die Medien gegenüber sage, auf die Frage, was ist dein Ziel? Ja, ich möchte halt eine Finalteilnahme haben. Ja, dann stehe ich am Ende im Finale und habe eigentlich schon alles erreicht, was ich wollte. Und dann stehst du dort ziellos, antriebslos und ja, dir fehlt halt dann dieses gewisse Feuer, einfach der bis zum Ende durchzukämpfen. Und da habe ich mich auch mit dem Wolfram eben unterhalten. Klar kann der Wolfram da jetzt halt mit einigem Abstand zu seinen Spielen damals Witze drüber machen oder drüber lachen. Er hat damals als Silber und Bronze gewonnen, aber die gute Leistung. Aber er hat auch gesagt, ja, vielleicht hätte er dann auch Gold gewinnen können. Und er hatte damals die Zielsetzung gehabt, der will ins Finale. Und er hat es geschafft, zwei Medaillen zu gewinnen. Also, dass ich irgendwann mal auf das Niveau von Wolfram komme, da bin ich noch ganz weit davor entfernt. Aber ja, einfach so auch die Gespräche mit ihm und so, die haben mich da einfach auch bestärkt. Und ich habe da tatsächlich auch mit ihm drüber geredet, so Wolfram, was mache ich jetzt, halt, wenn mich jemand fragt, was ist dein Ziel? Also irgendein Journalist oder so. Oder der DSB. Kann ich das, ja, genau, Kann ich das dann sagen oder ist das zu viel? Baue ich da zu sehr Druck auf oder wie siehst du das? Und er hat mich da ganz klar bestärkt in meiner Meinung, eben auch durch seine Erfahrung. Und ich habe ja ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Und dementsprechend glaube ich ganz fest, dass das richtig ist, dass die Herangehensweise auch richtig ist. Ich will ja als Leistungssportler immer das Maximum. Und das Maximum ist nur erreicht, wenn ich gewinne. Klar, wenn ich am Ende Silber gewinne, dann bin ich auch zufrieden, logisch. Aber als zweiter Platz bist du halt auch schon der erste Verlierer, so ungefähr. Und ja, und am Ende macht den Druck mir ja auch nur ich selber. Und von dem her siege ich das eigentlich ganz gelassen.
Du hast von deinen Erfahrungen gesprochen. Eine Erfahrung hast du bereits vor 6 Jahren gesammelt. Dort warst du auch bei einem besonderen Event. Erzähl, um welches Event es damals ging. Und auch Anna Janssen war zum Beispiel dabei.
Genau, also du hast es ja gesagt, 6 Jahre her. Es ist echt krass eigentlich schon. 2018 war das, da waren wir beide noch sehr jung. Das waren die Youth Olympic Games damals. Das war eine Riesenerfahrung als so junger Athlet. Der Weg durch hier war tatsächlich ähnlich. Ich habe auch den Quotenplatz gewonnen beim Quotenplatz-Turnier. Das war in Győr damals bei der Europameisterschaft. Bin ja Erster geworden vor dem Russen und habe dann auch diesen Quotenplatz in einer nationalen Ausscheidung dann nur mal quasi verteidigen müssen, was mir dann auch gelungen ist. Da war es tatsächlich anders. Da war ich nach dem ersten Wettkampf sogar hinten am Boring und habe dann im zweiten ordentlich drauflegen müssen. Ist mir Gott sei Dank geglückt. So. Und dann war ich da 3 Wochen mit der Anna in Buenos Aires, mit der Anna und der Claudia zusammen. Wir haben das sehr, sehr genossen. Also Anna und ich würden das auch immer wieder machen, glaube ich. Ich glaube, dass das für junge Sportler eine Riesenerfahrung ist, einfach, die du mitnehmen kannst, dass es alles aufbaut wie bei den Olympischen Spielen. Es ist halt ein Ticken kleiner, die Athleten sind jünger, aber sonst ist es relativ ähnlich, vom Dorf her und so weiter. Da kannst du einfach schon mal eine gewisse Erfahrung sammeln und dann wärst du vielleicht nicht ganz so erdrückt, wenn du irgendwann als Erwachsener bei den Spielen stehst. Klar ist die mediale Aufmerksamkeit bei den richtigen Olympischen Spielen ja andere. Aber ja, ich glaube schon, dass mir das geholfen hat. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass ich ohne die Jugendspiele nie da hingekommen wäre, wo ich jetzt bin. Oder viel weiter gekommen wäre oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das als junger Athlet schon eine Erfahrung ist, die cool ist. Und den man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn man die Möglichkeit hat.
Definitiv ein besonderes Event. Und das besondere Event steht jetzt bevor. Und deswegen gibt es nochmal eine besondere Frage deines Bruders.
Oh Gott.
Servus Maxi, da ist der Bruder Johannes. Ich habe da mal eine Frage an dich. Du weißt ja, dass bei den Olympischen Spielen deine ganze Familie mit dabei sein wird. Unter anderem unsere Mama, die bis heute kaum einen Wettkampf von uns gesehen hat und nur durch ein unüberlegtes Versprechen mitfahrt. Was bedeutet dir das?
Ja, das oder der Fakt bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Mama hat nicht so Nerven wie mir. Für die ist es immer sehr, sehr schwierig. Die hält das kaum aus. Die kann sich auch Finals oder so, wenn die übertragen werden, immer nur dann hernach anschauen, aber nicht live. Ich glaube, die Wettkämpfe, die sie in meinem Leben schon gesehen hat, von mir, also wirklich live dabei, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Mir hat jetzt aktuell kein einziger einfallen. Aber sie hat bestimmt schon mal irgendwann noch gesehen. und ja, irgendwann, glaube ich, hat sie daheim eben einmal gesagt, wenn ich zu den Olympischen Spielen fahre, dann kommt sie mit. Weil ich habe sie nämlich ganz oft schon gefragt, ob sie nicht einmal mitkommen möchte, einmal zuschauen möchte, gerade bei der Deutschen oder so. Aber wollte sie nie. Und ja, dass die ganze Familie dabei ist, finde ich persönlich sehr, sehr cool. Ich glaube, dass mir das einfach einen Rückhalt nochmal gibt, eine gewisse Sicherheit vor Ort, aber auch im Wettkampf. Und ich weiß, dass egal, ob ich am Ende als Olympiasieger vom Platz gehe oder ob ich auch nicht ins Finale komme und vielleicht nicht die Leistung bringe, die ich von mir selber auch erwarte, sie sind trotzdem da und nehmen mich am Ende trotzdem in den Arm und mengen mich deswegen auch nicht weniger oder mehr. Und das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, dass man sich als Sportler dessen bewusst wird. Der Sport, der Profisport und alles, was da damit zusammenhängt, ist immer cool, ist schön und macht man, solange es geht. Aber es gibt wichtigere Dinge im Leben und die Ansicht teilt zwar nicht jeder so, aber ich bin da sehr überzeugt davon. Und Familie oder auch Freundin oder dann irgendwann Frau, das sind einfach Dinge, die stehen für mich über im Sport. Und das sind die Menschen, die dich dein Leben lang begleiten. Und für die ist es wurscht, ob du am Ende eben als Olympiasieger vom Platz gehst oder nicht. Und das, denke ich, gibt mir einfach diese gewisse Sicherheit, die mit Sicherheit nicht verkehrt ist dann im Wettkampf. Und sie haben natürlich auch ein cooles Erlebnis. Sie können die Olympischen Spiele mal live verfolgen. Ich denke, dass das auch ganz viele Skisportfans sich wünschen und wollen, aber nicht die Chance dazu haben. Wir haben glücklicherweise noch Tickets ergattern können für die ganze Familie. Da bin ich auch sehr froh drum, weil das war auch lange nicht fix. Und von dem her kriegen jetzt alle die Möglichkeit, die Erfahrung mitzunehmen, das Ganze zum Singen. Und das macht mich persönlich auch glücklich. Und ich hoffe, dass wir dann einfach auch gemeinsam in Frankreich eine schöne Zeit miteinander haben können.
Auf jeden Fall. Fix ist eine Rubrik, die wir im Podcast haben. Die heißt das Schießbuch. Jeder von euch führt ja so eins, trägt dort Training, Ergebnisse und andere Ereignisse ein. Wir haben natürlich ganz andere Einträge. Und hier kommt die erste Frage an dich. Im Fragebogen hast du auf die Frage, welche Rolle würdest du dir im Kader zuschreiben, geantwortet: Bademeister. Das musst du natürlich ein bisschen erklären.
Ja, da jetzt bin ich unschlüssig, was ich sagen soll, weil da haben wir jetzt schon mehr gefragt, was das eigentlich sein soll. Auch der Alex hat da schon Vermutungen angestellt, wo das herkommt. Waren sehr, sehr einfallsreich tatsächlich. Hätten mir auch ganz gut gefallen, aber waren natürlich nicht richtig. Bis jetzt habe ich immer gesagt, das ist ein Insider, das darf man nicht sagen. Aber ich glaube, in dem Rahmen kann man das jetzt halt kundtun. Am Ende ist es auch tatsächlich einfach komplett nicht so spektakulär, wie, glaube ich, jeder denkt. Vielleicht ist der Alex jetzt dann auch enttäuscht, aber hey, so ist es. Das entstand, ich glaube, in Baku 2023 beim Weltcup. Genau, da war ich mit Max Braun auf dem Zimmer und wir haben eine Badewanne auf dem Zimmer gehabt. Und ich muss sagen, ich tue sehr gern bohren. Also ich genieße einfach die Ruhe, die ich dann habe. Im warmen Wasser liegen, mal entspannen und kann da tatsächlich auch 2 Stunden drin verweilen. Das ist mir ziemlich egal. Ich gehe auch gerne in Thermen oder so und verbringe da meine Zeit. Also ich bin gerne im Wasser, vor allem eben aber im warmen Wasser. Und da ist dann eben der Spitzname Bademeister entstanden, der mir persönlich am Anfang nicht so wirklich gefallen hat. Aber am Ende oder kurz drauf fand ich es eigentlich dann schon ganz cool, weil es einfach was Spezielles ist. Eben ein Insider ist, den nicht jeder weiß und nicht einfach so wie so eine Namensabkürzung oder so. Deswegen finde ich das ganz cool eigentlich inzwischen.
Du weißt natürlich, wie die Presse dann ist. Die wird dann irgendwann schreiben, vom Bademeister zum Europameister zum Olympiasieger. Aber damit könntest du dann auch leben, oder?
Damit kann ich leben, ja. Wenn ich dann eben Olympiasieger bin, dann ist mir das ziemlich egal.
jetzt darfst du einmal Gas geben. Wie lautet dein liebstes bayerisches Wort oder bayerischer Satz, inklusive Übersetzung natürlich?
Ach Gott, das sind jetzt wieder so Fragen, wo ich ganz schlecht bin.
Es kommt gleich noch schlimmer.
Ach Gott, okay. Mir fällt jetzt tatsächlich nichts ein. Ich kannte jetzt eigentlich schon halt den Klassiker-Song, aber das kennt wahrscheinlich eh schon jeder. Wenn man sagt, ach, Katzerlschwurf. Gut, das ist ein Eichhörnchenschwanz. Ich habe damals als Kind dann tatsächlich auf Hochdeutsch auch Eichkätzchen gesagt, bis ich mir gewusst habe, dass das Eichhörnchen heißt. Das ist zwar jetzt nicht mein Lieblingswort, aber Lieblingswort fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber das wäre halt eben der Klassiker auf jeden Fall.
Je m'appelle Thilo et toi, comment ça va? Jetzt gib mal eine Kostprobe deiner Französischkenntnisse, auch natürlich inklusive Übersetzung, weil ich weiß, du bist einer der wenigen aus dem Kader, der glaubt oder sagt, er kann Französisch.
Bonjour, monsieur, je m'appelle Maxi et ça va bien. Merci. Also mein Französisch ist inzwischen nimmer das Gelbe vom Ei. Ich habe 4 oder 5 Jahre oder so habe ich in der Schule Französisch gelernt. Mal mehr, mal weniger motiviert. Aber es ist doch ein bisschen was hängen geblieben. In der letzten Zeit probiere ich auch ab und zu mal wieder gewisse Sätze zu bilden oder so, dass ich da nicht ganz unvorbereitet übergehe. Aber ja, ich sage mal so, zum Überleben reicht es auf jeden Fall noch.
Das hörte sich schon wirklich gut an und für ein Croissant oder ein Baguette bestellen reicht es auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich ja.
Was machst du am 27. Juli, 29. Juli und 1. August?
Feiern dann noch im Wettkampf. 27. Juli ist ja unser Luftgewehr-Mixed-Wettkampf. Gemeinsam mit der Anna, da ist Vorkampf und Finale an einem Tag. Da freue ich mich riesig drauf. Man muss auch dazu sagen, dass meine Lieblingszahl die Zahl 7 ist. Und ich tatsächlich auch vielleicht ein bisschen abergläubisch, aber immer wenn irgendwo eine 7 ist, dann ist es ganz gut. Also sei es jetzt halt in meiner Startnummer bei einem Wettkampf oder die Nummer, die ich an der Waffenkammer kriege oder so. Das ist aber für mich immer schon so, wenn du hinkommst, kriegst dein Rückenschild, kriegst deine Nummer bei der Stadt, bei der Waffenkammer und da ist schon irgendwas immer dabei, denke ich mir schon, ah geil, geht schon gut los so ungefähr. Von dem her freue ich mich da riesig drauf und genau 29. Finale Luftgewehr und 1. August Finale Kleinkaliber. Kleinkaliber wird mit Sicherheit die größte Herausforderung für mich. Da habe ich aktuell im Knie noch ein bisschen Probleme, die aber jetzt schon auf dem richtigen Weg sind. Aber da werden wir sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten. Die nächsten Wochen haben wir noch jetzt halt ein bisschen Zeit. Und dann geht da definitiv auch was nach vorne. Und ja, im Idealfall können wir dreimal feiern.
Sehr gut, schließen wir das Buch. Schließen aber gleich die Frage an, ist diese Wettkampfreihenfolge, wie du sie eben genannt hast, Mixed, Einzelluftgewehr, Einzel-KK-Gewehr, genau das Richtige für dich?
Ich finde es ganz gut, so wie es ist. Weil, wie gesagt, ich fokussiere mich mehr aufs Luftgewehr als aufs Kleinkaliber. Das heißt, mir tut das persönlich ganz gut, wenn ich am Anfang meine Luftgewehrwettkämpfe habe und das dann abgeschlossen ist und mich dann eben nur aufs KK konzentrieren kann. Wenn jetzt das zwischendrin wäre, würde mir das persönlich nicht ganz so gut gefallen, weil dann einfach klar ist, die Umstellung nicht schwer jetzt halt für uns, aber trotzdem ist es eine Umstellung. Und dass man auch mit Mixed anfängt, tut mir persönlich auch ganz gut, weil das ist einfach so, ich sage jetzt mal noch, ein leichterer Start, weil du einfach Anna neben dir hast und man da eben nicht alleine steht. Gemeinsam mit der Anna ist es immer leichter und da hast du einfach den Background noch und wenn man da schon mal ein gutes Ergebnis schießen kann, am Ende dann sogar Medaille mitnehmen kann, dann ist das direkt schon mal ein gutes Gefühl und hilft natürlich dann auch für den Einzelwettkampf am nächsten Tag.
Etwas, was ich an euch allen bewundere und was wahrscheinlich bei Olympia nochmal schlimmer wird, nach außen hin seht ihr alle extrem cool aus, aber wahrscheinlich habt ihr extrem Puls, seid emotional und so weiter und so fort. Deswegen die Frage, vielleicht auch interessant für alle Hobbyschützen, wie schafft ihr es, nach außen so zu erscheinen und B, den Puls dann wirklich zu beruhigen?
Ja, also so eine Top-Lösung, würde ich sagen, gibt es nicht, die man jedem geben könnte. Ich glaube, dass da jeder Sportler von uns einfach durch die jahrelange Erfahrung gewisse Methoden entwickelt hat, um zum Beispiel einen Puls runterzubringen. Das ist natürlich bei jedem anders. Da hat man natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite Hilfe von irgendwie Psychologen oder Mentaltrainer, die da vielleicht irgendwelche Tipps noch geben können. Aber am Ende liegt es einfach am Ausprobieren. Und das ruhige Wirken nach außen, das muss ich sagen, war bei mir auch mal anders. Ich war damals ein sehr, ja, teilweise aggressiver Schütze. Also nicht jetzt so schlimm wie mein Bruder Johannes, aber da ist durchaus öfters einmal der Spannhebel aufgerissen worden oder eben beim Kleinkaliber dann ein bisschen kräftiger gezogen worden. Das kommt eigentlich inzwischen nicht mehr vor. Da bin ich auch ganz stolz drauf. Das war ein langer Weg. und eine harte Arbeit. Aber ja, das ist natürlich, ich sage immer so, wenn du einfach nach außen hin einen ruhigen Eindruck machst, wenn du körperlich ruhig bleibst, dich langsam bewegst, dann hilft es natürlich auch, einen Puls unten zu halten. Weil sobald du schnelle Bewegungen machst oder dich aufregst, geht der Puls automatisch nach oben. Und das ist ja was, das du als Sportschütze nicht willst. Und von dem her hilft diese allgemeine ruhige Art natürlich auch bei der Pulskontrolle. Und ist, denke ich, auch jedem zu empfehlen.
Wir biegen auf die Zielgerade ein. Deswegen geht natürlich nochmal die Frage, wie bereitet ihr die letzten 4 Wochen in der Vorbereitung jetzt vor? Also was macht ihr jetzt noch konkret?
Also ich habe mit dem Wolfram eben drüber gesprochen gehabt, wie man jetzt halt, die Wochen angeht. Aber wir haben uns auch beide darauf geeinigt, das sehen wir beide gleich, dass es keinen Sinn machen würde, irgendwas speziell zu machen oder speziell anders oder besser oder was auch immer. Ich werde einfach ganz normal trainieren, werde auch meinen Fokus weiterhin auf dem Luftgewehr lassen, weil das bis jetzt immer sehr gut funktioniert hat. Und warum jetzt halt kurz vorm Höhepunkt ein altbewährtes System über Bord werfen? Man wird sich sicherlich die ein oder andere Kleinigkeit noch mehr anschauen oder wird vielleicht auch im Wecker oder im Training noch mehr aufkommen, wie jetzt eben kniend zum Beispiel beim Kleinkaliber. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir oder Anfang Juli dann noch die Rangliste in Suhl haben, wo wir nochmal Wettkampftraining haben und dann nochmal den Vorbereitungslehrgang in München von 12. bis 17. Da haben wir auch viel Freizeit dabei, machen viel drumherum und dann eben auch nochmal Wettkämpfe, Luftgewehr, Luftgewehr Mixed und Kleinkaliber mit anderen Nationen nochmal. Das ist, denke ich, auch eine super Möglichkeit, sich da nochmal wirklich kurz vorher schön im Wettkampf zu messen. Und dann ist es eigentlich eh schon vorbei und geht dann am 22. Juli eh schon los Richtung Châteauroux.
Und bei einem der kommenden Lehrgänge schnuppert ihr auch nochmal Höhenluft, wenn ich das richtig gesehen habe und das Programm gesehen habe. Was macht ihr da genau?
Ja, genau. Ich finde das persönlich mega cool. Also ich bin ja also adrenalinmäßig immer dabei, wenn es da irgendwas gibt. Wenn ich es richtig verstanden habe, fahren wir zum Olympiapark und da gibt es anscheinend irgendwie sowas Flying Fox ähnliches, wo man dann quasi ja, an einem Seil durch den Olympiapark fliegen, wenn man so sagen kann. Aber hört sich auf jeden Fall ganz cool an und ich freue mich da drauf.
Letzte Frage an dich, Maxi. Du hast deinen Weg in die Weltspitze folgendermaßen beschrieben. Anfänglich gut und kontinuierlich, dann steinig und aussichtslos, am Ende wieder kontinuierlich steigend und plötzlich Raketenstart. Anschlussfrage, wohin trägt dich die Rakete bei Olympia?
Ja, zu Gold hoffentlich. Also das ist das, was ich mir vorstelle, das ist mein Ziel. Von dem her, wenn man auf einer Rakete sitzt, dann sollte ich ja noch ganz oben gehen.
Top Ende, super, Maxi, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch, wünsche dir noch eine gute Vorbereitungszeit und dann natürlich toi 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 bei den Olympischen Spielen. Und euch da draußen wünschen wir gut Schuss und alle ins Gold. Alle Infos zu Maxi und dem DSB-Olympiateam gibt es auf der Olympia-Website www.paris.dsb.de, die wir natürlich auch in die Shownotes verlinken. Also, bis dahin, Maxi, besten Dank und alles Gute. Ciao.
Ja, sehr gerne, Thilo. Danke, mach's gut, servus.